wenn ich da so versuchen sollte, so in einem Satz zusammenzufassen, würde ich sagen, ja, wir haben hier ein Nachschlagewerk für die Zukunft erarbeitet, wie auch immer diese Zukunft auch sehen mag.
Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Ja, bevor ich unser heutiges Thema vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Bison. Bison ERP, mach's einfach. Bison ist der Experte für innovative ERP- und Softwarelösungen im Handel, seit über 40 Jahren zuverlässiger Partner für KMUs und Großunternehmen. Bison verschafft seinen Kunden in der Digitalisierung eine dauerhafte Nasenlänge Vorsprung. In dieser Folge geht es um die EHI-Studie Die Zukunft der Angebotskommunikation Band 2. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer EHI-Initiative erarbeitet. Dabei sitzen Händler und Dienstleister gemeinsam an einem neutralen Tisch und diskutieren die Herausforderungen eben rund um das Thema Angebotskommunikation im Handel. In 2022, Folge 37, sprachen wir bereits über Band 1 dieser Serie, in dem im Zuge des Rückzugs des Angebotsblättchens die Veränderung der Angebotskommunikation thematisiert wurde. Ergebnis waren damals 8 mögliche Marketingwelten, sogenannte Szenarien der Zukunft, die verschiedene technologische Entwicklungen, gesellschaftliche und ökologische Umbrüche spiegeln. Nun in Band 2 geht es einen Schritt weiter und die Projektteilnehmenden haben sich die Frage gestellt, mit welcher Strategie reagieren denn nun Handelsunternehmen auf diese fortschreitenden Entwicklungen? Ich spreche über die Ergebnisse dieser Arbeit mit Uli Mittemeier, Department Manager Projects and Initiatives im deutschen Marketing für Mediamarkt Saturn, André Bonet, Vice President Client Strategy von Bonial und Alexander Fink, Vorstand SCMI. Und mit meiner Kollegin Marlene Lohmann, Initiatorin, Leiterin des Projekts und Leiterin vom Forschungsbereich Marketing. Ja, hallo in die große Runde. Heute 4 Gäste in den EHI Retail Insights. Ich fände es ganz toll, wenn ihr euch einmal kurz vorstellen könnt. Dann haben wir gleich auch zu den Stimmen die Personen direkt abgespeichert. Genau, schalten wir doch mal direkt hier nach München zum Uli von Mediamarkt Saturn.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Uli Mittemeier. Ich bin seit 7 Jahren Teil des deutschen Marketings von Mediamarkt Saturn. Verantworte hier die Bereiche Servicekommunikation, Kooperation und verschiedene strategische Initiativen, wie zum Beispiel B2B. Habe darüber sehr viele Schnittstellen in unsere klassische Angebotskommunikation und war zuvor hier auch schon zuständig für die Brand- und Angebotskommunikation der Marke Saturn. Das heißt, ich bin sehr vertraut mit unserer Marketingklaviatur und war gerade während der sehr bewegten letzten Jahre hier bei uns im Maschinenraum sehr aktiv. Freue mich, dabei zu sein.
Sehr cool. Ich bin gespannt auf deine Insights. André, ich glaube, du sitzt heute in Berlin, ne? Im Vorgespräch warst du im Rheinland.
Ja, richtig. Im Vorgespräch im Rheinland. Jetzt nördlich von Berlin, im Speckgürtel sozusagen, Birkenwerder. Natürlich jedem bekannt. Ach nein, Quatsch. Ja, also mein Name André Bonet. Ich bin seit 6 Jahren bei Bonial tätig, verantworte hier den Bereich Client Strategy. Und wir konzentrieren uns auf unsere Plattform Kaufdown Mein Prospekt, mit dem wir dem Einzelhandel starke Lösungen bieten für die digitale Handelswerbung. Ja, und entsprechend freut es uns, dass wir als aktiver Partner der Initiative mit dabei sind, da die Frage nach der Angebotskommunikation und der Zukunft der Angebotskommunikation für uns natürlich von höchster Relevanz ist.
Sehr schön auch, dass du da bist. Dann haben wir quasi Handel und Dienstleistung und dann Alexander Fink. Ich glaube, in Paderborn sitzt du, ne?
Exakt. Ja, bin Gründer und Vorstand der SCMI AG. Das steht für Szenario Management International. Wir sind ein Dienstleister für Zukunftsmanagement, für Strategieentwicklung und Innovation und unterstützen da Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen, also nicht nur im Retail, aber dort auch und seit vielen Jahren auch schon mit dem EHI in unterschiedlichsten Projekten unterwegs und gerade auch im Bereich Marketing.
Ja, vielen Dank. Und dann 2 Stockwerke über mir hier in Köln in der Spichernstraße, meine liebe Kollegin Marlene Lohmann.
Ja, danke Caro für die nette Anmoderation. Ich bin seit 20 Jahren im EHI und leite den Forschungsbereich Marketing. Unser Ziel ist es, die Veränderungsprozesse im Marketing des Handels zu begleiten. Da sind so Stichworte wie KI, MarTech, Retail Media Nachhaltigkeit, um einige zu nennen. Wie machen wir das? Wir bringen das Marketing-Ökosystem zusammen, um uns zu vernetzen, Erfahrungen und Wissen miteinander zu teilen und letztendlich, um voneinander zu lernen. Konkret stellen wir Studien und White Paper bereit, organisieren Konferenzen, Sessions, Arbeitskreise, Workshops zu den relevanten Themen der Zeit für unser Netzwerk. Ja, und so haben wir in den vergangenen Jahren viele innovative Projekte mit vielen tollen Menschen auf die Beine gestellt. Zu den Highlights zählen auf jeden Fall die Zukunftsprojekte.
Genau. Und zu einem der Zukunftsprojekte kommen wir jetzt heute. Die Zukunft der Angebotskommunikation Band 2, Strategiemuster für Marketingwelten von morgen. Marlene, kannst du zu Beginn für uns dieses Projekt einmal einordnen?
Ja, ich versuche die Einordnung mal mit einem kurzen Ausflug in die Vergangenheit, um die wichtigsten Herausforderungen des Marketings, über die ich gerade auch gesprochen habe, zu lösen. Haben wir 2021 die EAI-Initiative Angebotskommunikation gegründet. Das ist eine neutrale Plattform für den Austausch über Trends und Entwicklungen in der Angebotskommunikation. Hier sind Marketer aus dem Handel und Dienstleister aktiv. Ja, zu Beginn und quasi als Startpunkt standen wir vor der Frage, wie sich die Marketingumfelder in Zukunft verändern könnten. Um diese Frage zu beantworten, haben wir ein Zukunftsprojekt aufgesetzt, das aus zwei Teilen besteht. Im ersten Teil, das war 2022, wurde eine Landkarte möglicher Marketingwelten von morgen entwickelt. Wir haben sie Digital Green, Club Ecosystem, Independent Advisory und so weiter genannt, die insgesamt 8 Zukunftsbilder beschreiben, wie sich die Rahmenbedingungen für Handelsunternehmen in den kommenden Jahren verändern könnten.
Genau, Fußnote hier. Ich grätsch mal kurz rein. Genau dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, Podcast-Folge 37, falls jemand nochmal da eintauchen möchte in die Marketingwelten.
Ja, wunderbar. Und dann im zweiten Teil des Projektes, das war letztes Jahr, 2023, wurden mögliche strategische Reaktionen des Handels auf diese Marketingwelten untersucht. Wir haben uns gefragt, ersetzt eine Service-Logik das klassische Marketingdenken? Wird sich das Marketing an übergreifenden Ökosystemen orientieren? Oder wie müssen Unternehmen auf Broker und Marktplätze eigentlich reagieren? Das Ergebnis ist wieder eine Strategielandkarte mit 12 Strategiemustern. Und darum soll es ja heute auch gehen. Ein wichtiger Punkt noch. In guter EAI-Tradition konnten wir in dem Prozess auf die Expertise eines kreativen und kompetenten Teams bauen. Insgesamt 14 Handelsunternehmen und 9 Partnerunternehmen waren dabei. Und Caro, wenn du mir die Zeit erlaubst, dann würde ich mich gerne gerade auch namentlich bei allen bedanken.
Unbedingt.
Für den Handel bei Bünding, Bonprix, Edeka Nordbayern, Fressnapf, Globus, Kick, Kodi, Mediamarkt Saturn, Penny, Poco, Rossmann, Thalia, Thum und Woolworths. Für die Partner bei Alcmeon, Bonial, Deutschlandcard, Laudert, Media Zentral, Media Impact, Salesforce, Sommer und Gossmann sowie 360 Dialog. Und nicht zu vergessen, natürlich ein herzliches Dankeschön an unsere Methodenpartner, die SCMI. Alex ist ja heute dabei. Und The Black Frame bei Martin Kiel. Allen meinen herzlichsten Dank. Das war wirklich eine fantastische Teamleistung. Danke, danke, danke.
Ja, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt auf euren Output. Uli, du als Händler, sage ich jetzt mal so, aus deiner Sicht, warum habt ihr mich mitgemacht? Was hat dich gereizt an dem Projekt?
Naja, wir haben uns natürlich ein tolles Teamwork erhofft, was dann auch passiert ist. Also der Austausch innerhalb der Branche ist total wichtig. Ja, man muss auch mal irgendwie über seinen Tellerrand außerhalb des Tagesgeschäfts gucken. Und dafür war das eine wirklich sehr inspirierende Zusammenarbeit. Grundsätzlich ein bisschen größer betrachtet. Wir haben die letzten Jahre gesehen, es gibt viele äußere Einflussfaktoren, geopolitische Krisen, die das Einkaufsverhalten stark beeinflussen, aber auch Technologien, ganz aktuell natürlich die künstliche Intelligenz, die uns alle umtreibt. Was macht das mit unserem Geschäft, mit unseren Beziehungen zum Kunden? Und grundsätzlich ja auch, dass das immer volatilere Einkaufsverhalten lässt sich, also der Kunden, also es lässt sich immer schwerer vorhersagen, wie Kunden reagieren. Eine Maßnahme hat die letzten 20 Jahre super funktioniert, funktioniert das nicht mehr. Wie gehen wir damit um? So, und diese Herausforderungen oder Probleme haben natürlich viele Handelsunternehmen. Und das war für uns eine Motivation zu sagen, komm, lass uns doch mal hier in diesem Forum uns austauschen und gucken, wie wir damit zukünftig umgehen wollen.
Und André, ihr auf Seite des Dienstleisters schaut ja eigentlich auf dieselben Herausforderungen. Und was war für euch so ein Beweggrund, mit an diesen Tisch zu setzen?
In Summe gab es bei uns drei Beweggründe, die im Fokus stehen. Erstens, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, die Diskussion rund um die Frage der Zukunft der Angebotskommunikation aktiv mitgestalten zu können. Natürlich haben wir uns gefreut über den Austausch mit Händlern und auch mit weiteren Dienstleistern. Das ist wirklich immer eine klasse Möglichkeit, da auch ein gutes Gefühl zu bekommen, was gerade so der Puls der Zeit ist. Dann der zweite Grund, was uns auch bewegt hat, ist ja so ein bisschen der eigene Realitätscheck für uns als Dienstleister. Wir bieten ja Handelswerbung an, vermarkten ja auch entsprechend. Und für uns ist es in solchen Diskussionsrunden immer wunderbar, halt auch zu reflektieren, Mensch, machen wir die richtigen Dinge? Was sollten wir im Blick behalten? Wie machen wir uns auch für die Zukunft fit? Und wie erkennen wir halt auch die Bedürfnisse unserer Handelspartner? Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und dann last but not least, es gibt draußen im Markt unglaublich viele Studien, Szenarien, Ansätze etc. pp., wo oftmals halt auch so ein bisschen das Geschmäckle von Prodomo-Umsetzungen mitschwingt. Und hier hat man nämlich genau eine andere Situation. Es war eine unglaublich breite Palette an Stakeholdern mit dabei, unterschiedlichste Händler mit unterschiedlichsten Interessen, unterschiedlichste Dienstleister auch mit jeweils unterschiedlichen Interessen und dazu auch noch Agenturen. Und das hat uns total gereizt und fanden wir sehr spannend, weil sowas halt einfach auch ja einer gewissen Neutralität und auch einer Qualität total zugute kommt. Ja, und deswegen freut es uns, dass wir mit dabei sind.
Du beschreibst das ja schon, dass aus unterschiedlichsten Richtungen Input kam. Alex, du bist ja immer hier der Mann für die Theorie, sag ich mal. Bevor wir dann auf konkrete Beispiele zu den einzelnen Strategiemustern eingehen und über die Trends im Markt sprechen im Retail, kannst du uns vielleicht kurz so den theoretischen Überbau einmal einordnen?
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt Trends, Marketingwelten, Strategiemuster uns vorstellen, ist erstmal wichtig, dass wir nicht auf eine Zukunft geschaut haben, sondern dass wir mehrere Zukünfte betrachtet haben. Also dass wir als Grundlage Szenarien entwickelt haben. Und das machen wir schon länger. Das haben wir ja in verschiedensten Projekten auch mit dem EAI immer schon gemeinsam gemacht. Aber es war etwas Neues dabei. Wir waren irgendwie als Entdecker unterwegs in diesem Prozess. Und das hängt damit zusammen, dass wir in diesem Fall gar nicht auf die Welt draußen geschaut haben, sondern auf die eigenen Handlungsmöglichkeiten des Handels. Also dass wir sozusagen gestaltbare Szenarien entworfen haben. Und auch das machen wir als SCMI schon seit vielen Jahren, aber eben nicht für eine ganze Branche. Und der Anspruch kann ja auch nicht sein, dass jetzt jeder die gleiche Strategie verfolgt danach. Also es hatte schon einen gewissen experimentellen Charakter, den dieses Projekt bekommen hat. Und daher sprechen wir auch nicht von Strategien, sondern von Strategiemustern. Also es sind keine 1:1 Handlungsempfehlungen, aber es sind mögliche Richtungen, in die es sich zu denken lohnt.
Ja, ich glaube, es ist einfach eine sehr komplexe Fragestellung, mit der ihr euch beschäftigt habt. Und dann kann die Antwort auch nicht immer einfach sein. Werbung. Werde mit uns Retail-Expert. 5 Tage Handelsexpertise aus Forschung und Praxis. Unsere Weiterbildung zum EHI Retail-Expert startet ins 4. Jahr. Wenn du dir schon mal einen zahlenbasierten 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen wolltest, dann melde dich für unsere Weiterbildung an. Es erwartet dich ein kurzweiliger Mix aus Studienergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und Gastbeiträgen von ManagerInnen aus dem Handel. Alle Infos, Alumni-Stimmen, Schedules, Speaker und Anmeldungen auf unserer Webseite www.ehi-lab.org. Den EHI Retail Expert gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, abgestimmt auf eure Bedürfnisse und Fragestellungen. Du sprichst Experiment an. Ich habe gesehen, es gibt wieder so eine Strategielandkarte als Ergebnis. Was hat es denn damit auf sich?
Wir nutzen diese Landkartenmetapher im Grunde genommen ganz gerne. Und man kennt ja so die Landkarten, die haben immer ihre Himmelsrichtungen Nord-Süd und Ost-West und oder Längen und Breitengrade. Und so ähnlich gucken wir eben auch auf die Landkarte, die hier entstanden ist, auf der sich dann eben keine Länder, sondern die verschiedenen Strategiemuster verorten. Und ich würde einfach mal versuchen, diese Landkarte so ein bisschen zu beschreiben. Und wenn wir erstmal auf die Breitengrade, also sozusagen auf die West-Ost-Achse gucken, dann geht es hier um das Angebotsspektrum, um das Wertversprechen, vielleicht auch um die Rolle, die das Marketing dabei spielt. Und da gibt es eben die klassischen Marketingstrategien, mit denen das beginnt, so die 4 Ps, die wir aus dem Studium noch kennen. Und daher heißen die gerne die P-Strategien. Und dann gibt es den nächsten Schritt, das ist das, was wir als die S-Strategien bezeichnen. S für Services, für Kundenorientierung oder für Customer Centricity, wie man heute gerne sagt. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter und dann gibt es Ö-Strategien für Ökosysteme, also da, wo ein Händler nicht mehr nur aufs eigene Unternehmen schaut, sondern im Kontext übergreifender Ökosysteme entscheidet. Und dann haben wir sogar noch eine 4. Stufe, über die wir wahrscheinlich nachher auch nochmal sprechen, da, wo die Welt draußen eine Situation schafft, wo die Händler nicht mehr den Kontakt zum Kunden aufrechterhalten in der klassischen Art und Weise und wo sie sich arrangieren müssen. Und daher sprechen wir dann hier nachher von B-Strategien, von Broker-Strategien. Tja, also P, S, Ö, B und das alles nur für die Breitengrade. Und wenn wir jetzt eine Landkarte aufspannen, dann müssen wir eben in die andere Richtung auch nochmal schauen. Was sind die Längengrade? Was passiert auf der Nord-Süd-Achse? Und da geht es dann um die Vertriebskanäle, um die Plattformen, um die Marktplätze. Da gibt es natürlich Strategien, die sich letztlich am traditionellen Marketingstrategien orientieren. Also dort, wo das Unternehmen, wo der Händler die Vertriebskanäle bespielt, seine eigenen Massen, individualisierte Kommunikation, Print oder digital, selbst gesteuert oder von Dritten gesteuert. Alles das ist möglich, auch stationär online, natürlich auch Omnichannel. Aber hier spielt die Nutzung von Plattformen und Marktplätzen eher noch eine untergeordnete Rolle. Dann gibt es aber auch Strategien, wo diese Plattformen und Marktplätze wichtige Akteure werden und die Händler, wir haben gesagt, sowas wie Trittbrettfahrer werden, wo sie das nutzen, wo das vielleicht auch mit einem gewissen Verlust von Kundennähe zusammenhängt, aber sie trotzdem damit umgehen müssen. Und auf der anderen Seite gibt es auch M-Strategien, also dort, wo die Händler eigene Plattformen, eigene Marktplätze schaffen, auf denen dann nicht nur ihre eigenen Sortimente angeboten werden, sondern auch die Produkte und Services Dritter. Also, wenn ich das Ganze mal zusammenfasse, wir haben 4 Ansätze auf der X-Achse, Produkt, Service, Ökosystem, Broker und wir haben 3 Ansätze auf der Y-Achse, also klassisch oder Trittbrettfahren oder eigene Marktplätze.
Alex, vielen Dank für die Einordnung dieser Strategielandkarte. Wir haben also die 2 Dimensionen, auf der X-Achse Angebotsspektrum, auf der Y-Achse Vertriebskanäle. Daraus ergeben sich dann in dieser Matrix, sage ich mal, 12 Strategiemuster, die ihr wiederum ja auch anhand von je 16 Strategieelementen weiter ausgeführt habt. Ne? Da sprechen wir vielleicht auch gleich noch kurz drüber. Aber lasst uns mal auf die einzelnen Gruppen von Strategien schauen, anhand der X-Achse oder wie du sagst, West-Ost-Achse. Also erste Spalte P wie Produkt oder auch die 4 Ps, die wir noch aus dem Studium kennen, wie du gesagt hast. Was zeichnen denn diese Strategien aus?
Ja gut, traditionell sagt man halt, ne, das richtige Produkt muss zum richtigen Preis über den passenden Kanal und mit einer ordentlichen Kommunikation und zur richtigen Zeit am Markt platziert und angeboten werden. Das ist ja aber sozusagen die Basis jeder Marketingstrategie und auch die Bewertung der Strategiemuster hat gezeigt, dass es heute eben eine ganze Reihe von Marketingstrategien gibt, die genau noch danach funktionieren. Also bei denen das Wertversprechen der Händler vor allem in den konkreten Produkten und Sortimenten liegt. Und in diesem Fall sprechen wir eben von P-Strategien.
Mhm. Was sind eure Gedanken zu den P-Strategien, zu Unternehmen, die vielleicht auch in diesem reinen Produktgeschäft tätig sind, Uli und André und Marlene?
Wenn ich beginnen darf, aus Sicht Mediamarkt Saturn war das natürlich viele Jahre unser Standard. Damit sind wir groß geworden, muss man zugeben. Und ganz ohne wird es sicherlich auch in Zukunft nicht gehen für ein Unternehmen wie Mediamarkt Saturn beispielsweise. Aber das kostet natürlich auch Geld, ja. Also ich brauche reichweitenstarke Kanäle, ich habe einen Druck auf die Marge. Und die Frage ist auch, ist das wirklich langfristig der Kundenbindung dienlich? Also bin ich nicht am Ende austauschbar? Gerade für einen Omnichannel-Anbieter mit einem starken stationären Anteil, da habe ich viel Konkurrenz durch die Online-Pure-Player. Und da allein auf den Preis zu gehen, wird, sehen wir, immer schwieriger. Also ich glaube, allein die P-Strategie ist nicht überlebensfähig. Für viele Unternehmen zumindest. Mhm.
André, ich sehe dich schon nicken, was ist dein Blick auf die P-Strategien, wie wir sie jetzt mal nennen?
Ja, ich möchte erstmal so ein bisschen eine Lanze brechen für die P-Strategie. Wie Alex ja auch gesagt hat, es ist die Basis für ja das klassische Händler-Dasein. Und ach, es hört sich ja oft so vermeintlich einfach an, weil auch so vertraut, richtige Produkt oder Produktsortiment zum richtigen Preis und Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber um genau das erstmal auch nachhaltig erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es vor allem einer Sache, nämlich einer wirklich guten und vor allem auch massentauglichen Produktidee oder eines Produktsortiments, das weder leicht kopierbar ist, sollte auch nicht von irgendjemand anders günstiger produziert werden können. Und vor allen Dingen, es darf halt kein kurzfristiger Trend sein, denn nur dann ist es möglich, sich da auch nachhaltig als Händler zu etablieren und auch Gedanken darüber aufzuwenden, Mensch, wie baue ich meine Vertriebskanäle auf, weil da auch immer enorme Kosten dranhängen. Und erst wenn diese vier Ps auch sauber durchdekliniert sind, macht es, glaube ich, Sinn, diese Strategie auch wirklich aufzusetzen, vielleicht auch als Basis und Sprungbrett für weitere Ansätze, die sich daraus entwickeln. Und ja, wer das halt nicht schafft, ich sag mal, da die Hausaufgaben richtig zu machen, der wird links und rechts überholt werden und wird, egal mit welcher Strategie, wahrscheinlich wenig Erfolge haben.
Marlene, was denkst du?
Ja, ich kann diesen Gedanken tatsächlich auch nur unterstützen. Produkt und Preis sind natürlich essentiell und mega, mega wichtig. Wenn der Handel diese Basics gut macht, dann ist die Kundschaft erstmal zufrieden. Das ist ja schon mal was. Aber diese sogenannten Hygienefaktoren verhindern auf der einen Seite Unzufriedenheit, sind aber nicht genug, um die Kundschaft wirklich zu begeistern und deren Herzen zu erobern. Dafür bedarf es mehr und dazu kommen wir ja auch jetzt.
Das ist toll. Ich merke richtig bei euch so ein Marketing-Schnack, ne? Weil ich führe ja viele Gespräche mit Händlern, ne? Und gerade so dieses, was hat Alex gesagt, das richtige Produkt zum richtigen Ort, richtige Zeit. Wir haben so viele Herausforderungen in letzter Zeit gehabt. Wir kennen die ein oder andere Regallücke mittlerweile. Da ist selbst das schon mal irgendwie auch schon eine Leistung. Aber klar, es geht weiter mit der nächsten Spalte, Spalte S, Service-Erweiterung, also Handelsunternehmen, die ihr Basic-Produktgeschäft sozusagen erweitern. Alex, wie kannst du das nochmal für uns einordnen?
Ja, wir sehen ja heute schon, dass der reine Fokus auf Produkte und Sortimente häufig nicht mehr ausreicht. Und dann gewinnen eben Services und mit ihnen dann auch Kundenorientierung und Kundenzentrierung an Bedeutung. Und da greift so eine Art Service-Logik, daher auch das S. Und der Kunde wird dann konsequent in den Mittelpunkt gestellt. Also Customer-Centricity oder das, was man bei, ja, sagen wir mal, so einem Online-Händler wie Zappos aus den USA, der dann sagt, der seine Vision so beschreibt, deliver happiness and not just shoes. Jetzt kann man gucken, wie konkretisieren sich solche service-orientierten Strategien. Und da gibt es dann auch wieder so einen 4C-Ansatz. Da wird dann die Customer Solution in den Vordergrund gerückt anstelle des Produkts. Oder es geht um Cost for the Customer statt Preis oder Convenience to Buy statt Place und Communication statt Promotion. Also wir sehen, das entwickelt sich alles ein Stück weiter. Und also insofern verlangt das dann auch nicht nur eine Änderung im Marketing, sondern es sind vielfach auch kundenzentrierte Unternehmen, die eben die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen in den Mittelpunkt stellen. Und das Geschäftsmodell kann sich verändern. Damit haben wir nicht nur die traditionelle Rolle des Marketings, sondern das betrifft alle Bereiche des Unternehmens. Eine starke Serviceorientierung, daher eben S-Strategien.
Die anderen, was beobachtet ihr in Bezug auf diese S-Strategien im Markt?
Das ist ja genau mein Thema. Damit beschäftige ich mich ja sehr, sehr intensiv, sagte ich ja schon eingangs. Und für uns als Unternehmen auch ein ganz wichtiger Faktor, sich zu differenzieren, langfristige Kundenbeziehungen zu schaffen. Und ich kann das nur unterstreichen, was Alex gerade sagte. Das ist schon ein umfassender Ansatz. Ja, also es geht da nicht nur darum, jetzt irgendwo eine weitere Service-Dienstleistung in den Markt zu bringen, noch ein Reparaturservice, Lieferung, Installation, was auch immer, sondern für uns zum Beispiel geht das auch dahin, dass wir sagen, wir haben unterschiedlichste Store-Formate von einem großen klassischen POS bis hin zu einem Express-Format beispielsweise. Oder der Online-Pickup in allen Märkten ganz flexibel. Also man muss schon den gesamten Einkaufsprozess betrachten, viele prozessuale Dinge auch mit berücksichtigen. Also es ist nicht nur Werbung und Marketing, sondern das greift viel tiefer in die Organisation. Aber wenn man das wirklich konsequent angeht, ist das schon ein sehr differenzierender Faktor.
André, was fällt dir ein zum Thema Service-Erweiterungsstrategien?
Ja, finde ich persönlich, wenn ich mich jetzt erstmal in die Sicht des Konsumenten versetze, ist es eine unglaublich charmante Strategie für mich. Denn meine Bedürfnisse, die werden in den Mittelpunkt gestellt. Der Handel denkt vom Ende her, vom zufriedenen Kunden, ist ja eigentlich das Beste, was ich mir als Konsument wünschen kann. Dass damit aber ja wahrscheinlich ein ziemlich hohes Maß an operationaler Exzellenz für den Handel mit einhergeht, mag mir als Kunde vielleicht gar nicht so bewusst sein und mich vielleicht im Zweifel auch gar nicht so sehr interessieren. Ich glaube aber, dass das ein Punkt ist, den der Handel definitiv mit im Blick haben sollte, wenn sie sich für diese Strategie entscheiden.
Marlene, du wolltest auch noch?
Ja, genau. Also zu der Serviceerweiterung beziehungsweise der Handel denkt vom Kunden, ist mir tatsächlich die Tage ein Zitat in die Hände gefallen, das ich ganz gerne teilen möchte. Handel ist wie ein Spiel mit sich permanent ändernden Regeln mit unterschiedlichen Anforderungen. Deshalb muss man sich an demjenigen orientieren, der darüber entscheidet, ob man künftig erfolgreich ist. Und das ist die Kundschaft. Und das ist ein Zitat von einem der erfolgreichsten Händler in Deutschland. Das ist ein Zitat von Christoph Werner, dem Chef von DM. Und der hat es meines Erachtens damit sehr auf den Punkt gebracht. Und vielleicht noch ein Aspekt, wie wichtig dem Handel die Kundschaft ist, beziehungsweise die Haltung, die Kundschaft konsequent ins Zentrum des unternehmerischen Handelns zu stellen, zeigt sich allein schon daran, dass einige Händler den Unternehmensbereich Marketing durch den Bereich Customer Experience ersetzt haben. Und das ist beispielsweise bei Fressnapf und Kick der Fall. Und das zeigt auch ganz deutlich, wohin die Reise geht im Handel.
Da könnte man ja jetzt denken, boah, das sind schon ganz schön hohe Anforderungen. Was soll da noch kommen? Wir gehen aber dann noch einen Schritt weiter auf der X-Achse Ökosystem. Was sind das für Strategien in dieser Dimension des Ökosystems, Alex?
Ja, du hast es schon angesprochen. Wie könnte es aussehen, wenn man über Customer Centricity nochmal hinausgeht? Die Idee bei den Ökosystemstrategien ist, dass ein Unternehmen im Grunde genommen nicht mehr alleine denkt, sich selbst nicht mehr isoliert betrachtet, sondern sich innerhalb übergreifender Systeme, Ökosysteme begreift. Dabei geht es auch um mehr als strategische Partnerschaften. Es geht um eine gemeinsame Kundenzentrierung. Es geht im Grunde genommen, denkt man wirklich so aus der Kundensicht heraus, dass man sagt, ein Kunde ist ja auch nicht nur auf einen Händler fixiert, sondern er hat unterschiedlichste Bedürfnisse und die werden von vornherein gemeinsam erbracht. Also es geht ganz viel um gemeinsame Kundenzentrierung. Und da gibt es auch nochmal wieder 4 Cs, also das ist irgendwie im Marketing ganz berühmt, also 4, ich muss auch mal was mit 4 Y empfinden oder irgendwas. Aber also diesmal von Philipp Kotler und der hat gesagt, es geht im Grunde genommen um Co-Creation, also gemeinsame Entwicklung von Produkten und Services und Geschäftsmodellen, um Co-Activation, also direkte Transaktion zwischen den Akteuren, also auch so Sharing-Ansätze, Conversation Und dann geht es um Currency, hat er gesagt, also dynamische Preisgestaltung. Hier geht es eben darum, dass das Wertversprechen nicht nur von dem einzelnen Unternehmen erbracht wird, sondern von dem gesamten gemeinsamen Ökosystem. Also man öffnet sich ganz stark. Das ist schon deutlich visionärer, wenn wir jetzt aus P über S zu Ö gehen, dann sieht man, das ist ein Bild, das finden wir auch schon bei dem einen oder anderen. Fressnapf wurde eben schon angesprochen. Aber es ist eben für viele noch sehr viel weiter weg als die produktorientierten Strategien.
Ja, nicht mehr alleine denken, mehr als eine strategische Partnerschaft, das ist ja schon einiges. Uli, was ist da dein Blick auf diese Ökosystemstrategien?
Ja, super spannend. Und natürlich ist man auch schon in einzelnen Ausprägungen dieser Ölstrategie auch schon unterwegs und macht Dinge. Aber es ist schon ein sehr komplexer Ansatz insgesamt, der wahnsinnig hohes Maß an Prozessqualität erfordert, an Innovationsbereitschaft im Unternehmen, Kommunikation und natürlich auch mit Daten vernünftig arbeiten zu können. Also die Voraussetzungen müssen schon gegeben sein, damit das erfolgreich ist. Erfordert aber schon wahnsinnig hohen Invest. Ich glaube, es lohnt sich schon, in diese Richtung zu arbeiten. Ist aber nicht trivial, definitiv.
Kannst du ein Beispiel nennen von euch, wenn du sagst, dass es in einigen Dimensionen schon der Fall ist?
Ja, also Dinge wie interaktive Kommunikation. Also es gibt eine Live-Beratung, die wir haben, wo Kunden jetzt sich direkt am Produkt oder auch im Markt von Beratern unterstützen lassen können. Oder dass wir das Thema Kreislaufwirtschaft mit Partnern zusammen angehen. Also da oder auch wirklich Kundenmeinungen uns einholen und damit Prozesse verbessern, MPP durchführen regelmäßig. Also da passiert schon eine ganze Menge. Step by step muss man sich da vorarbeiten.
Ja, um bei dem anzuknüpfen, Uli, was du gesagt hast, Thema Daten verarbeiten und generell die hohe Komplexität, das sehe ich exakt genauso. Und auch, um überhaupt erstmal Daten verarbeiten zu können, braucht man ja auch erstmal die Daten. Und allein das ist für viele Länder, glaube ich, schon eine ziemlich große Herausforderung, an diese First-Party-Daten ranzukommen. Da muss ja auch die entsprechende Strategie und Struktur aufgesetzt sein. Und das macht es nicht einfacher, insbesondere dann, wenn es wie in diesem Szenario auch in dieser Strategie angedacht, zu einer 1-zu-1-Kommunikation mit den Kunden kommen soll, individuelle Kaufberatung und was es sonst noch für mögliche denkbare Ansätze gibt. Ja, wie du einleitend sagtest, ein sehr komplexer Ansatz, der sehr viel Brainpower auch erfordert.
Das kann ich nur bestätigen. Und Alex, du hast ja eben ein Beispiel genannt für Co-Activation, die Sharing-Modelle. Und ich denke, an der Stelle sollten wir unbedingt auch ein Beispiel für Co-Creation nennen. Das ist Retail Media. Das ist ja ein Geschäftsmodell oder ein Ökosystem auch, das sich gerade formiert.
Okay, also Retail Media ist auf jeden Fall super oft durch meine LinkedIn-Timeline in letzter Zeit gesprungen. Vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen.
Ja, also ganz einfach ausgedrückt, der Handel verkauft seine Werbeplätze an die Marken. Die Marken kommen durch eine Werbung zum Beispiel auf der Handels-App oder im Handels-Newsletter näher an den Kunden heran und damit auch an den Kaufprozess. Die Kunden wiederum profitieren durch den Retail-Media-Ansatz dadurch, dass sie Werbung bekommen, die für sie relevant ist. Das wird durch Kundendaten und ein besseres Verständnis der Customer Journey sichergestellt. Und der Handel selbst verbessert seine Ertragslage durch dieses neue Geschäftsmodell. Das ist also so ein Win-Win-Win. Einmal für den Handel, einmal für die Marken, einmal für den Kunden. Und das ist tatsächlich auch eine Form einer übergreifenden Co-Creation.
Ja, verstehe. Und dann habt ihr ja jetzt auch noch einen Sonderfall, SÖ2, Automated Convenience. Alex, was hat's damit auf sich?
Ja, das ist im Grunde genommen eine besondere Strategie, die sich so ein bisschen der Logik, die wir bisher beschrieben haben, entzieht, die sich so ein bisschen parallel entwickelt, vielleicht sogar eine dritte Dimension abbildet. Da geht es darum, die Bedürfnisse der Kunden sehr früh zu antizipieren und möglichst bereits automatisiert zu befriedigen. Und das haben wir durch so eine zusätzliche Strategie beschrieben, die dann irgendwo zwischen S und Ö lag, so hat die ihren Namen bekommen. Und für die gibt es natürlich auch schon verschiedenste Beispiele. Also so ein Subscribe and Save Service von Amazon zum Beispiel oder die Sparabos aus der Ideenwelt von Rossmann oder so ein Blumenabo von Flora Prima oder Ich war jetzt letzte Woche in einer Whisky-Bar in Stuttgart, da gibt es auch solche Abos, da gibt es auch jeden Monat was Neues. Also, und für Weinliebhaber gibt es das auch.
Ja, sehr gut. André, was denkst du?
Ja, das ist für mich eine Strategie, die es so ein bisschen in sich hat. Und zwar deswegen, weil ich mich noch ein bisschen schwer damit zu tue, mir vorzustellen, für wen könnte das denn eine eigenständige Standalone-Strategie sein? Alex, mit dem Whisky hast du mich schon fast wieder gehabt. Also bin da auch gerne für weitere Ideen offen, freue ich mich. Aber ansonsten, für mich fühlt es sich so an, ja, dass es eine zusätzliche strategische Service-Komponente ist, die vor allem für die Unternehmen in Betracht kommt, die das entsprechende Produktsortiment haben und B, das notwendige Digital-Know-how bzw. Setup mitbringen. Wie jetzt auch bei den bereits genannten Beispielen, wie die Sparabos von Rossmann als zusätzliche Servicekomponente oder bei den automatisierten Blumenabonnements von Flora Prima, wo das zumindest in meiner Wahrnehmung halt eine zusätzliche Komponente ist, aber keine eigene Standalone-Strategie. Aber ja, das ist erstmal nur meine persönliche Sicht der Dinge.
Mhm. Uli?
Ja, teile ich eigentlich im Großen und Ganzen. Also es kommt natürlich sehr darauf an, was habe ich für eine Frequenz? Kaufen Kunden wirklich regelmäßig bei mir ein, einmal im Monat, mehrmals im Monat. Wenn sie nur 2-3 Mal im Jahr kommen, wird es schon wieder schwieriger. Es kommt ja auf das Produktsortiment an, das Einkaufsverhalten bei mir. Dann kann das schon interessant sein. Als Standalone sehe ich wenig Branchen, so wo das jetzt gerade irgendwie wirklich so der durchschlagende Erfolg sein kann. Also Daten sind natürlich auch wieder super wichtig. KI wird da sicherlich stark mit reinspielen. Aber jetzt für uns zum Beispiel, das reinzunehmen, ist es eher so eine Servicekomponente, was André ja auch gerade schon sagte. Und darüber hinaus wahrscheinlich noch ein bisschen früh. Oder wir haben auch nicht das richtige Produktsortiment.
Marlene, willst du noch ergänzen?
Ja, im Team haben wir darüber gesprochen, dass tatsächlich die SÖ-Strategie ein hohes Maß an Insights über Kunden und Markt erfordert und dass man sich mit den Kunden über ein gemeinsames Mindset verbinden kann. Also Beispiel auf kritische Konsumhaltungen eingehen, wie IKEA das tut mit dem Zweite-Chance-Markt zum Beispiel oder auch die Sharing-Modelle reparieren und wiederverwenden, die tatsächlich auch Konsumkritiker eher dann auch abholen. Aber ich glaube auch, wie André und Uli, das ist nicht der Mainstream, sondern das kann durchaus eine ergänzende, aber auch eine wichtige ergänzende Komponente sein.
Jetzt bin ich gespannt. Wir kommen zur letzten Dimension B, Brokerage und Metamarktplätze. Alex, zum letzten Mal noch einmal.
Ja, ich glaube, hier müssen wir noch einmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und noch einmal auf die Marketingwelten gucken, also die Umfeld, die Rahmenparameter, unter denen Marketing gemacht werden muss oder kann oder darf. Also die Szenarien, die wir 2022 entwickelt haben. Und da gab es unter den 8 Marketingwelten, gab es 2 Marketingwelten, in denen die Händler den Kontakt zu ihren Kunden verlieren, weil sich eben Intermediäre oder Gatekeeper oder eben Broker dazwischen schieben. Und diese Umfelder, das haben wir in der Diskussion festgestellt, die verlangen eben nach ganz neuen Strategien. Da können wir nicht einfach Produkte oder Services, selbst Ökosysteme werden schwieriger dabei. Daher müssen Händler ganz anders reagieren, häufig auch nicht gar nicht mal nur über Marketingstrategien, sondern über grundlegende Änderungen von Strategien. Also es gibt kein Business as usual hier mehr. Und daher müssen Sie überlegen und auch realistisch einschätzen, wie Sie mit diesen Umfeldern, in denen solche Gatekeeper existieren, wie Sie damit umgehen, ob Sie selbst die Kraft haben, sich zu Brokern zu entwickeln. Das ist dann eine B-Strategie, B und M, M für Marktplätze sozusagen. Oder ob Sie sich eben gezielt auf den Umgang mit Brokern einstellen sollten. Das wäre dann eher Trittbrettfahren. Das wäre dann BT-Strategie. Also da sieht man jetzt auch an dieser Stelle die zweite Dimension der Landkarte wirken. Und das Interessante ist, dass hier sozusagen der ganz normale Marketing-Mix auch gar nicht mehr funktioniert, sondern hier muss man sehr grundlegend dran gehen. Also das ist das Thema B-Strategien.
Uli, wie würdest du sagen, entwickelt sich da Mediamarkt Saturn in dem Bereich?
Wir bewegen uns da sehr erfolgreich, indem wir einen Marktplatz aufbauen. Hm. Also das funktioniert bei uns sehr gut im Sinne von, dass wir ja Marketplace betreiben, um unser Produktsortiment auch zu erweitern, ja, und Kunden da noch mehr anbieten zu können. Das geht natürlich gut, weil wir eine gewisse Größe haben. Wir haben den entsprechenden Traffic bei uns im Shop, um Kunden dorthin zu führen. Wir haben eine gute Glaubhaftigkeit bei den Kunden. Also das funktioniert bei uns sehr gut. Wenn ich einen anderen Weg gehe, ich springe irgendwo mit drauf, muss man sich meines Erachtens gut überlegen, denn ich verliere ja schon eine gewisse Unabhängigkeit. Ich gebe mich da auch in eine Abhängigkeit. Ist vielleicht eher der schnellere Weg. Wir beschreiten den anderen und das eigentlich sehr, sehr erfolgreich und wird auch gut angenommen von den Kunden.
André, möchtest du das noch unterstreichen oder was dazu sagen?
Ja, definitiv unterstreichen und auch nochmal einen Punkt hervorheben. Diese beiden genannten Strategien BM, eigener Marktplatz, und BT, Trittbrettfahrer, hören sich erstmal vermeintlich so an, als wären sie recht nah beieinander. Aber hier zeigt sich, glaube ich, ein riesiger Unterschied, halt auch aufgrund der Verortung auf der Landkarte. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Trittbrettfahrer-Strategie schaue, dann kommen hier vor allem zwei wesentliche Elemente zum Tragen. Das erste ist die Entkopplung der direkten Beziehung zwischen Händler und Kunde. Und das ist ein massiver Eingriff, worauf ich mich als Händler halt einstellen muss. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass diese Strategie primär so ausgerichtet ist, dass sie sich auf den Online-Pure-Player-Ansatz fokussiert und weniger auf den Fokus mit dem stationären Vertrieb. Also das heißt, eine sehr, sehr starke Online-Ausrichtung. Und gerade auch, wenn ich jetzt so vor meinem geistigen Auge die klassischen Händler habe, sollte da mit dieser Strategie geliebäugelt werden, dann ist, glaube ich, ein radikales Umdenken notwendig, so wie Alex es ja eben auch schon angesprochen hat, dass der Händler halt wirklich sich selber ja hinterfragen muss oder reflektieren muss, was ist mein Selbstverständnis von mir als Händler, und auch die Frage, die damit verbunden ist, wie sieht meine Händler-DNA aus und bin ich in der Lage, diese Strategie, Entkopplung vom Kunden plus starker Fokus auf Online, bin ich in der Lage, das mit Leben zu füllen? Und vor allen Dingen, will ich das auch so in dieser Art mit Leben füllen? Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr tiefgreifende Entscheidung, die es dort auch zu treffen gilt, aber die man halt auch stark vor Augen haben muss, wenn man sich für diesen Weg entscheiden sollte.
Marlene, dein Blick als Handelsmarketing-Expertin?
Ja, also ich kann das nur unterstreichen, was gerade gesagt wurde, also auch zum Unterschied BT, BM. Wenn ich mich wie in BT, also Trittbrettfahrer, als Händler auf die Broker einlasse, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass ich mich als Händler in einer reinen Fulfillment-Funktion wiederfinde. Ich denke, das wird den meisten Händlern einfach so nicht gefallen. Da bin ich auch ganz bei Uli. Was wäre also die Alternative? Was könnte der Händler also tun? Der Händler könnte selbst zum Meta-Marktplatz-Betreiber werden. Und das erfordert aber tatsächlich dieses sogenannte radikale Umdenken, Pure Player möglicherweise zu werden. Das könnte natürlich positive Kostenaspekte haben. Aber die Frage ist für mich, ob es denkbar ist, dass es irgendwann so etwas wie ein Amazon für Drogeriemärkte gibt. Wird es ein Amazon für Unterhaltungselektronik geben? Wird es ein Amazon für Heimtierbedarf geben? Oder auch andere Kategorien könnte man da benennen. Dieses Strategiemuster finde ich interessant, ist tatsächlich eines der Wunschszenarien aus dem Team heraus. Und ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, welcher Händler hier tatsächlich den ersten richtig konsequenten Schritt tut.
Wir arbeiten also dran.
Prima.
Damit sind wir jetzt durch mit den 12 Strategiemustern. Vielen Dank für eure Erläuterung und Einschätzung. Wie ist das denn, wenn ich jetzt Händler bin, entscheide ich mich dann für eine Strategie oder sage ich, komm, ich bin hier ungefähr zwischen PT und P und ich möchte mich gerne weiter in die Richtung vom Ökosystem oder Broker entwickeln? Wie würde man da mit umgehen sozusagen mit diesem Tool?
Also ich denke, es ist keine 1:1 Entscheidung, dass man sagt, ich habe jetzt hier so ein 3x4 Brett und ich positioniere mich ganz exakt genau an dieser Stelle, sondern man bekommt Hinweise darauf, in welche Richtung man sich entwickeln kann und auch, was es heißt, wenn man sich in diese oder wenn man sich in jene Richtung entwickelt. Also es schafft eine gewisse Ordnung, all dieser Schlagworte, die wir heute haben, wo man doch mal die Möglichkeit hat zu sagen, was würde das eine bedeuten, was würde das andere bedeuten. Und wir haben durchaus festgestellt, wir in einem Strategieprozess mit einem Händler, der sozusagen das als Grundlage schon verwendet hat, der gesagt hat, ah ja, dann können wir doch in diese Richtung oder dann haben wir diese Optionen. Also ist viel wesentlich leichter, den eigenen Möglichkeitsraum zu öffnen, wenn man so gewisse Denkmuster schon mal auf dem Tisch liegen hat.
Und um auch alles auf dem Schirm zu haben, ne? Und ihr kommt ja aus dem Forschungsbereich Marketing, aus den Marketingwelten. Aber das hatten wir ja auch kurz im Vorgespräch angesprochen. Es geht ja nicht um reine Marketing-Kommunikationsstrategien. Ich glaube, man ist dann ganz schnell auch auf der Ebene von Unternehmensstrategien, oder?
Ja, im Grunde genommen, wenn wir diese West-Ost-Achse uns anschauen, dann haben wir eben dabei gesagt, es geht um das Angebotsspektrum. Aber eigentlich geht es immer auch um die Rolle des Marketings. Also wir haben immer so ein bisschen miteinander gefochten, wie denn diese Achse heißt. Und die heißt dann eben einmal Angebotsspektrum, aber sie heißt auch Rolle des Marketings. Und das hängt ganz eng miteinander zusammen.
Ja, okay, cool. Kommen wir zur Abschlussrunde. Uli, wie arbeitet ihr als Händler mit diesen Ergebnissen? Was ist so dein Takeaway von dem Projekt?
Für mich ist es so eine Art Werkzeugkasten. Also ich habe wirklich eine ganze Handvoll Tools, Hilfestellungen, mit denen ich auf die Herausforderung, die Fragestellung, die ich als Unternehmen habe, reagieren kann. Das kann ein bisschen, wie Alex das auch schon beschrieben hat, das kann mal der kleine Schrauber sein, das kann auch mal der große Hammer sein, mit dem ich arbeiten muss, der dann auch natürlich auf das gesamte Unternehmen große Auswirkungen hat. Von daher ist es aber schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Wir haben schnell sich ändernde Rahmenbedingungen. Und da ist es halt gut, wirklich diesen fallgefüllten Werkzeugkasten dabei zu haben, um mir Orientierung zu geben.
Stelle ich mir auch so vor. Also mir würde das, glaube ich, auch Sicherheit geben, ne? Auf jeden Fall. André, was ist dein Takeaway?
Spontanes Takeaway? Boah, das war ganz schön komplex. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Ja, warum hat es sich gelohnt aus meiner Sicht? Also da knüpfe ich auch direkt bei Uli an. Mit diesen Studien, die wir erarbeitet haben, da haben wir wahnsinnig viel, ich nenne es mal Grundlagendenkarbeit, vorab geleistet. Und für jeden Händler, der sich diese Studien anschaut, der kann mit etwas Einarbeitung sehr, sehr schnell sehr viele sehr praxisnahe Handlungsempfehlungen für die eigene Unternehmung und die eigene Situation ableiten. Und ich glaube, jeder ist halt auch so individuell aufgestellt, dass er sicherlich auch Überlappungen zwischen den einzelnen Strategien feststellen wird, aber trotzdem sich wiederfinden wird und verstehen wird, Mensch, worauf sollte ich denn besonders achten und was bedeutet das auch, wenn ich entsprechende Strategien in aller Konsequenz verfolgen will. Ja, und wenn ich es ja so versuchen sollte, so in einem Satz zusammenzufassen, würde ich sagen, ja, wir haben hier ein Nachschlagewerk für die Zukunft erarbeitet, wie auch immer diese Zukunft auch sehen mag.
Das ist ein Mega-Slogan. Alex, du hast ja eingangs schon gesagt, dass das auch was von einem Experiment für euch hatte. Was war so für dich das Spannendste an dem Projekt?
Ja, ich glaube, es war wirklich die Möglichkeit, ein Stück auch etwas ausprobieren zu können. Nicht nur inhaltlich. Inhaltlich ist das immer spannend, war es auch wieder unheimlich spannend, aber eben auch methodisch was Neues ausprobieren zu können. Und das hat großartig geklappt, auch wenn wir ein paar Schleifen mehr gezogen haben und einen Workshop mehr gebraucht haben als ursprünglich geplant. Aber das hat im Grunde genommen auch nur geklappt, weil wir mit so einem offenen und engagierten Team arbeiten durften, die auch bei so einer Extra-Runde nicht gestreikt haben, sondern eigentlich gesagt haben, hey, das bringt uns weiter und lass uns hier nochmal nach links und rechts gucken und diskutieren. Also insofern kann ich auch nur ein großes Dankeschön sagen an alle, die da mitgearbeitet haben und die sich auf diesen Prozess eingelassen haben.
Vielen Dank auch an dich. Marlene, von dir vielleicht auch noch ein Schlusswort und auch noch die Info, wo finde ich denn jetzt diese Studie? Weil die ein oder anderen Hörerinnen oder Hörer könnten ja jetzt vielleicht das Bedürfnis haben, dass sie das vielleicht auch mal lesen wollten oder sich anschauen wollten, diese komplexe Studie.
Ja, also das Nachschlagewerk für die Zukunft, der Brockhaus der Angebotskommunikation.
Sehr gut.
Den findet man und es ist auch mehrbändig, nämlich zweibändig. Einmal eine Studie zu den Marketingwelten und die zweite Studie zu den Strategiemustern. Wir empfehlen tatsächlich auch beide Studien als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Zukunft der Angebotskommunikation zu nutzen und die können auch wunderbar mit eigenen Erkenntnissen angereichert werden. Beide Studien sind auf www.ehai.org zu finden. Für Mitgliedsunternehmen sind die Studien kostenfrei und bequem im Download erhältlich. Und dann gibt es noch ein besonderes Bonbon. Wir haben nämlich ein interessantes Tool dazu entwickelt, den Valomaten, der bei uns Zukunftscheck genannt wird. Das ist sowas wie ein Frage- und Antwort-Tool. Spielerisch und in drei Schritten kommt man da ganz schnell zum Ziel. Wir empfehlen diesen Zukunftscheck allen, die sich schnell und unkompliziert mal durch diese ganze Strategie-Landkarte in den möglichen Marketingwelten der Zukunft zurechtfinden möchten. Der Link ist in den Shownotes zu finden. Und last but not least, what comes next? Die Initiative Angebotskommunikation arbeitet weiter. Im aktuellen Projekt geht es um verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln, konkret um den CO2-Footprint der wichtigsten Medienkanäle. Hier besteht tatsächlich ein großes Potenzial für das Marketing, innovativ und kreativ die nachhaltige Transformation mitzugestalten. Doch man kann tatsächlich ja auch nur gestalten und optimieren, was man auch messen kann. Deshalb wird im aktuellen Projekt, das CO2-effizientes Marketing genannt wird, berechnet und auf darüber hinaus auch Reduktionspotenziale aufgezeigt. Wir arbeiten wieder mit einem hochmotivierten Team zusammen. Handel, Dienstleister, Bilanzierungspartner sind an Bord mit CSCP und Climate Partner. Und zu guter Letzt eine Einladung zum Marketing Circle am 29. August in Köln. Da werden nämlich die Ergebnisse unserer Berechnung vorgestellt. Wir freuen uns über alle, die sich für dieses Thema interessieren und die wir für dieses Thema begeistern können.
Super, dann danke in die Runde. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke.
Ja, danke auch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, mit Dienstleistern und Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.